Guten Morgen miteinander. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon gerade nochmal ein anderes Gefühl, wenn man da oben steht und darf eine Predigt halten, also wenn man einfach nur Moderation macht. Ich bin schaurig nervös, freue mich aber darauf, mit euch ein paar Gedanken zu teilen. Ich war kürzlich mit meiner lieben Frau in einem Gespräch gewesen. Ich weiss das Thema leider nicht mehr, aber irgendwie sind wir auf die Sache mit dem schmalen und dem breiten Weg gekommen. Und da hat mich angeregt, um mir mehr Gedanken darüber zu machen. Ich habe dann das erste Mal mit ihr austauscht und habe wie eine ganz eigene Theorie entwickelt. Wahrscheinlich ist sie nicht ganz eigen, sie ist wahrscheinlich allgemein bekannt. Wir kommen dann darauf. Aber ich habe nachher angefangen nachforschen. Und wollte wissen, was den andere über den schmalen und den breiten Weg denken. Und wenn man etwas wissen will, dann geht man heute auf Google. Und man wird regelrecht überflutet von Interpretationen von gescheiden Menschen, die das Wort auseinandernehmen und interpretieren. Entstanden ist die Sache vom schmalen und dem breiten Weg aus dem Wort von Matthäus, zwar nämlich in Matthäus 7, die Verse 13 bis 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Ich denke, das ist die Bibel ist ein grossartiges Buch. Ein Buch mit Fakten, die unbestritten sind, und trotzdem ein Buch, das zu jedem Einzelnen redet und eine eigene Aussage hat. Wenn ich ein Bibelwort lese, empfinde ich das in meiner jetzigen Situation vielleicht anders als der, der gerade neben mir sitzt. Das ist wunderschön, weil Gott redet durch die Bibel ständig mit uns selber. Ich glaube, das ist früher noch nicht so gewesen. Schauen wir ins Mittelalter. Dort hat die Kirche gesagt, was die Bibel sagt. Die Menschen konnten nicht lesen. Die Bibel hat interpretiert. Öfter zu ihren Gunsten. Und so sind auch Bilder entstanden, die sehr wahrscheinlich bis zu unserer heutigen Zeit Bestand haben. Wir müssen als erstes wirklich über die Interpretation reden. Das, was ich jetzt nachher sage, ist nichts anderes als mein Empfinden zu dem Wort. Und ihr empfindet das vielleicht anders als ich. Und trotzdem gibt es aber auch Sachen, die wie fix sind in den Menschen, in den Köpfen, fix verankert durch die Geschichte. Nehmen wir mal den Text von Matthäus nochmal und schauen zurück ins Mittelalter. Wie ist das interpretiert worden durch die katholische Kirche? Es hat eine Angstgesellschaft geherrscht. Es ist ein Bild von Bedrohnis aufgebaut worden. Wer nicht auf dem richtigen Weg ist, der geht in die Verdammnis. Man muss das und das und das machen, damit man von dem Weg wegkommt. So hat man das den Menschen gesagt. Sie sind unter einem ständigen Druck gewesen. Das Bild, behaupte ich, hat sich recht lang gehalten und ist auch heute noch in ganz vielen Köpfen. Das ist ein Bild von der Charlotte Reilen und dem Paul Beckmann. Also Charlotte Reilen hat die Idee dazu gehabt, der Paul Beckmann hat es gemalt. Das ist 1866, sondern nicht so lang her. Das ist die Interpretation von 1866 zu dem Spruch von Jesus aus dem Matthäus 7. Ich würde gern das Bild ein bisschen auseinandernehmen. Was sehen wir auf dem Bild? Wir können es nochmal schnell anschauen, gern. Wir sehen einen Anfang und ein Ende von zwei Wegen. Wir sehen eine grosse und eine kleine Pforte. Man sieht den Himmel und die Hölle. Und jetzt kommt das, was ich als allerwichtigstes empfinde. Man sieht zwei verschiedene Wege, die auseinanderdriften. Man sieht selbstverständlich auch sonst noch einen ganzen Haufen. Man sieht Sünde, Verführung, man sieht viele Menschen, Anstrengung, Verzicht und so weiter. Wir schauen das Bild nochmal an, damit wir es verinnerlichen können. Wir haben hier die, habe ich da so einen Pointer? Nein, jetzt habe ich irgendetwas falsch gemacht. Also wir haben hier die zwei Eingänge, links und rechts, am Anfang. Und nachher gehen die Wege auseinander und kommen nie mehr zusammen. Das heisst, was will uns das Bild und die Interpretation von dem Wort sagen? Ich glaube, dass, ich merke gerade, für das nächste Mal grüne Schrift ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut für so eine Präsentation, aber ich sage es ja euch auch gerade noch. Das Bild will uns sagen, wir müssen von am Beginn wählen, welchen Weg dass wir einschlagen müssen, um errettet zu werden. Das Bild möchte uns auch sagen, der schmale Weg ist der schwierige Weg, der anstrengende Weg, der leidvolle Weg, um zu Gott zu gelangen. Es wird uns auch sagen, Abgrenzung von der Welt, also vom breiten Weg, ist Pflicht, weil auf dem breiten Weg sind die anderen, die Gottlosen, die dich nur verführen. Das Bild wird uns auch sagen, der Weg mit Christus ist hart und ist immer haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Es ist eine Gratwanderung, weil der Weg schmal ist und anstrengend. Und es ist schwierig, gerettet zu werden. Alles hängt von dir und deiner Leistung ab. Sonst kann Gott dir nicht helfen. Wenn du die Anstrengung vom schmalen Weg nicht in Kauf nimmst, kann Gott nichts für dich tun. Ich behaupte, dass das auch heute noch sehr oft in unseren Köpfen ist. Dass wir Leistung bringen müssen. Ich möchte zwei andere Bibelstellen bringen, wo für mich wie ein Widerspruch sind zu dem Gedanken. Machen wir Gegenprobe. In Matthäus 19, also nicht wahnsinnig viel weiter hinten, sagt Jesus: Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei dem Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also hängt es jetzt von uns ab oder hängt es von der Gnade Gottes ab, ob wir errettet werden oder nicht? Wir müssen Leistung bringen dazu. Da sagt er, wir müssen keine Leistung bringen, Gott kann alles. Seine unendliche Liebe und Gnade errettet uns. Aber vorher ist doch interpretiert worden, wir müssen auf dem schmalen Weg, auf dem Grat, auf der Gratwanderung, wir müssen immer an der Katastrophe vorbei, wir dürfen uns ja nicht. Ja, was denn jetzt? Ein weiteres Beispiel ist ein Gleichnis vom Lukas 15. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der hat jetzt alles andere gemacht, als sich am Anfang dafür entschieden, den Schmalweg zu gehen. Er hat den Breitweg gewählt. Er hat alles gemacht, was Gott verboten hat, wenn man das so salopp möchte sagen. Und trotzdem nimmt der Vater ihn in seine Arme und heisst ihn wieder willkommen. Ohne, dass er irgendeine Leistung bringt. Ausser den kleinen Entscheid, den er getroffen hat. Jetzt könnte man wirklich tatsächlich meinen, die Bibel widerspricht sich. Das sind ja zwei verschiedene Aussagen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, einmal sagt er selber und einmal sagt er das andere. Nein, sagt er nicht. Wir interpretieren es so. Ich würde gerne den Spruch ganz persönlich interpretieren, so wie ihn ich sehe. Und ich hoffe, dass sie etwas nicht machen, nämlich schwarz malen. Das erste Bild ist ja zwar eine Gnade von Gott, aber auf der anderen Seite eben auch das Leistungsdenken und die Hilflosigkeit von Gott, wenn wir ihm nicht zudienen. Und ich finde, man sollte das breiter sehen. Und darum lese ich den Text von Matthäus 7 gern nochmal, aber in einem weiteren Kontext. Jetzt lesen wir ihn von 11 bis 13. Und da steht: Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euch euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Wenn man den Zusammenhang sieht und nicht nur die Einzelstelle herausarbeitet, kommen wir zu anderen Aussagen. Also mindestens ich komme zu einer anderen Aussage. Ich finde, Jesus zeigt die unendliche Güte und Gnade von Gott auf. Jesus pocht auf deinen frühen Entscheid, dich hinzu und mit ihm zu bewegen. Der Entscheid ist nicht von Anbeginn, aber wir müssen irgendwann den Entscheid treffen. Gnade von Gott ermöglicht uns den Entscheid, erst am Schluss zu fällen, wenn es fertig ist, wenn wir das Leben versaut haben. Selbst dann liebt er uns, nimmt uns auf und vergibt uns. Aber es wäre nicht schlecht, wenn man sich früher noch entscheiden würde. Da komme ich nachher nochmal drauf. Er zeigt dir, dass der Weg mit Gott nicht ohne Problem ablaufen wird, dass du Anstrengungen hast und vielleicht auch Opfer musst in Kauf nehmen. Es wird nicht ein herrliches paradiesisches Leben mit Gott. Das sagt er nicht. Ganz im Gegenteil. Es wird manchmal vielleicht tatsächlich steiniger und es wird vielleicht tatsächlich härter. Und er zeigt dir auf, dass gewisse Entscheidungen vielleicht sehr viel anstrengender sind, wenn du auf dem schmalen Weg gehst, als auf dem breiten. Das ist übrigens in meinen Augen auch der Grund, warum sich viele dafür entscheiden, eben nicht den schmalen Weg einzuschlagen. Es könnte ja wahnsinnig anstrengend sein. Er zeigt ja, er ist ja ehrlich und zeigt es. Gleichzeitig ermahnt er dich aber auch, eben nicht allein und abgesondert durchs Leben zu gehen, sondern da zu sein für die Mitmenschen. Wenn wir den ganzen Text lesen, er sagt ja, wir sollen das den anderen tun, was wir von ihnen auch erwarten. Das heisst, wir müssen mit diesen Menschen Kontakt pflegen. Also wir können nicht meinen, dass wenn wir auf dem schmalen, steinigen Weg nach rechts Richtung Himmel sind, dass wir den breiten Weg nach links in die Hölle einfach vergessen können. Wir müssen mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Wir müssen auf die Leute zugehen. Das ist dann auch der Ruf für Mission und so weiter. Also da gibt es genug andere Stellen, die sagen, geht auf genau diese Leute zu. Tönt denen das, was ihr von ihnen eigentlich erwartet. Sind ein Beispiel, ein Vorbild. Aber da kann man sich nicht entziehen von dem. Man kann nicht auf dem schmalen Weg bleiben und dort sich kasteien und meinen, man käme dann durch seine eigene Leistung in den Himmel. Ich habe mir dann mehrere Fragen gestellt. Grün ist wirklich nicht gut. Müssen wir uns entscheiden für Jesus Christus, die Errettung und das ewige Leben, oder vergibt uns Gott in seiner grossen Gnade sowieso? Da könnte man ja jetzt meinen, wenn man sagt, Gott ist so gnädig und so gütig und hat so viel Liebe für uns, dass wir eigentlich damit rechnen können, dass er uns jederzeit vergibt, auch am Schluss noch. Da kommen wir jetzt ins Thema Alphengebung rein. Das ist ein heikles Thema. Da muss man ganz viel selber noch diskutieren. Da bin ich jetzt auch nicht so dafür. Ich finde, man muss einen Entscheid treffen. Man muss sich entscheiden für Gott. Aber Gott nimmt uns jederzeit, egal wen das wir kommen. Jetzt die zweite Frage, eben, wen müssen wir uns entscheiden? Wir können uns auf dem Sterbebett entscheiden. Und wenn wir noch weiter in der Bibel schauen, allenfalls sogar noch nach dem Tod. Da weiss ich nicht, ich habe es nicht erlebt. Aber wir können davon ausgehen, dass die Liebe von Gott so gross ist, dass er unseren Entscheid jederzeit annimmt. Wir können uns immer entscheiden. Aber je früher, je besser. Weil, die nächste Frage ist, warum müssen wir uns entscheiden? Müssen wir uns entscheiden, weil wir nachher gerettet sind und in den Himmel kommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns für uns entscheiden, nicht für Gott. Wir müssen uns für uns entscheiden, weil der Weg mit Gott der besser ist. Die Andrea hat das wunderschön gesagt vorher. Sie ist auch durch die kleine Pforte gegangen und hat die Worte gesagt. Hat sich für vielleicht einen Moment für einen harten Weg entschieden. Hat aber nachher Freiheit empfunden, weil sie die Worte gesagt hat. Das heisst, wenn ich mich für den Weg mit Gott, für den schmalen Weg, wo nicht so wahnsinnig viele Leute drauf gehen, entscheide, geht es mir nachher besser für den Rest vom Leben. Ich befinde mich auf einem Weg, wo ich Freude und Glück kann empfinden. Und jetzt nochmal die Frage, die habe ich jetzt eigentlich gerade schon beantwortet. Für wer treffe ich denn überhaupt die Entscheidung? Für Gott? Nein, ich treffe sie nicht für Gott. Gott hat so viel Liebe, dass er mir jede Zeit gibt, die ich brauche. Ich treffe sie für mich. Weil ich am Schluss ein gutes und ein fröhliches Leben haben kann. Weil ich am Schluss merke, dass es mir leichter fällt auf dem schmalen Weg als auf dem breiten Weg. Jetzt eben das Bild mit dem Weg. Für mich ist die Interpretation von vorher, von dem Bild von 1866, falsch. Für mich ist auch das Bild falsch. Wir stehen ganz viele Entscheidungen und auch Wegkreuzungen. Wir müssen uns ganz viel für den oder den anderen Weg entscheiden. Andauernd. Am Tag unendlich viel Mal. Darum können die zwei Wege nicht ständig auseinandergehen. Sonst würden wir uns irgendwann verlieren. Die zwei Wege laufen für mich immer parallel. Ich kann einfach entweder sagen, ich laufe auf dem linken oder ich laufe auf dem rechten Streifen. Aber wenn die auseinandergehen, dann kommen sie auch nie mehr zusammen. Was so auseinandergeht, ist schwierig, dass die irgendwann wieder zusammenkommen. Und ich bin der Meinung, wir müssen uns auch auf einem anderen Weg bewegen. Mit Gott. Mit dem Wissen, dass wir eigentlich auf dem schmalen Weg sind, auf dem richtigen Weg, müssen wir uns aber auch in der Welt bewegen. Wir haben gar keine andere Wahl. Ich möchte da ganz plakativ probieren darzustellen. Ein breiter Weg. Das ist übrigens eine von den meistbefahrenen Autobahnzubringer von Deutschland. Ich glaube, das sieht man nur dann so, wenn ein riesen Haufen hinten oder vorne passiert ist und die Straße einfach gesperrt worden ist. Weil normalerweise sieht es, oder eben, das kann passieren auf dem breiten Weg, nicht? Und normalerweise sieht es so aus. Der breite Weg hat man immer das Gefühl, man kommt wahnsinnig schnell ans Ziel. Und es ist furchtbar einfach. Wir wünschen uns meistens so eine Autobahn, oder? Wir müssen aber feststellen, auf dem breiten Weg ist nicht immer so. Es sind Unfälle, es sind Gefahren, wir sind schneller unterwegs, wir haben weniger Zeit zum Reagieren, wir haben weniger Zeit zum Denken. Wir laufen grundsätzlich an die schlimmeren Unfälle an als auf der Landstrasse. Und wir hocken dann dauernd im Stau. Weil dort sind ja viele Leute, steht ja. Auf dem breiten Weg sind viele Leute. Und man hockt ständig im Stau, man kommt nicht für sie. Und dann muss man sich schon fragen, ob man vielleicht lieber den Weg hat, wenn er dann kommt. Oder den. Oder den. Die Leute laufen alle aufwärts. Es ist für alle anstrengend. Sie haben aber Zeit zum Rasten. Sie haben Zeit, um sich zu erfrischen. Sie haben Zeit, zum Nachdenken. Sie haben Zeit, um mit Gott zu reden. Sie haben Zeit, um Kraft zu danken. So anstrengend der Weg auch ist, so fröhlich bist, wenn du oben bist. Und so entspannt bist, wenn du oben bist. Also, mir geht es auf jeden Fall einmal so. Ufen ist streng und die Schweiz ist wie ein Schwein. Wenn du oben bist, bist du froh und glücklich, dass du den Weg geschafft hast. Wenn ich aber von da auf St. Gallen fahre, auf der Autobahn, bin ich nicht froh, dass ich in einer halben Stunde dort bin. Ich bin gestresst, ich bin müde. Ich habe mich nur aufgeregt. Ich bin einer von den Menschen, die das Gefühl haben, ich sei der Einzige, der Auto fahren kann. Die anderen können es alle nicht. Und je mehr Leute das auf der Autobahn sind, je mehr Spinner hat es. Das ist für mich ganz klar. Also komme ich nicht entspannt und ruhig an. Gerne nochmal ganz plakative Bilder. Der Breitweg mit den vielen Leuten. Oder der Schmalweg. Ja, möchte ich jetzt lieber oben oder möchte ich lieber unten sein? Also ich hätte jetzt keine Mühe zum Überlegen. Dazu kommt, wer auf dem oben dran stolpert, der wird überrennt. Wer unten dran auf dem schmalen Weg ist, dem wird immer geholfen. Da läuft niemand über dich weg und sagt, der geht mich nicht an. Da oben hast du gar keine andere Wahl, um auf dem anderen rumzutrampeln, auch wenn du nicht einmal willst. Oder? Du wirst geschupft von hinten oder wirst gestoßen von vorne. Nochmal. Ist das mein Ziel? Oder ist das mein Ziel? Das ist eine furchtbare Anstrengung. Ich will eigentlich gar nicht auf dem Weg sein, das will ich nicht, das können andere machen, ich will das nicht. Es ist auch saugefährlich. Wenn einer ausrutscht, der zieht allenfalls die ganze Seilschaft mit. Auf dem schmalen Weg, auf dem Weg von Gott, heisst es nicht, dass es keine Katastrophe gibt. Es heisst nicht, dass kein Unglück passiert. Aber die überlegen etwas, wenn sie etwas machen. Die probieren, mit Gott zu laufen. Die probieren, möglichst in einer Gemeinschaft zu sein. Die probieren, sich abzusichern. Wir würden uns auf dem schmalen Weg mit Gott absichern. Sie sichern sich mit einem Seil. Aber die auf der linken Seite haben gar keine Chance. Meine endgültige Frage ist, müssen wir auf dem Weg bleiben? Müssen wir uns immer nur auf Gottes Weg bewegen? Müssen wir immer auf dem schmalen Weg, auf dem schmalen Pfad bleiben? Die nächste Folie ist verwirrend. Auf der nächsten Folie sage ich nein. Natürlich müssen wir immer auf Gottes Weg bleiben. Aber weil ich ja sage, die Wege gehen nicht so auseinander, sondern die verlaufen immer nebeneinander, kann man die auch durchaus übereinander legen. Ich muss mit der Welt zu Schlag kommen. Ich lebe da, wo ich lebe. Ich muss mit meiner Umwelt zu Schlag kommen. Aber ich kann das auf dem guten Weg machen oder eben auf dem schlechten, auf dem breiten oder auf dem schmalen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich auf dem schmalen Weg zu erholen, zu entspannen, Kraft zu tanken in Gott, dann darf ich auch auf dem breiten Weg gehen mit dem Wissen und Hilfe bringen. Also ich laufe nicht auf dem breiten Weg, um das Leben dort zu geniessen, sondern ich laufe auf dem breiten Weg, um mit den Menschen zu kommunizieren und ihnen eine Botschaft zu bringen. Auch wieder ein Ausruf für Mission und so weiter. Wie gesagt, wenn ich auf dem schmalen Weg laufe und mich immer wieder erholen kann, aufdanken, Kraft schöpfen und Anstrengungen in Kauf nehmen, damit es mir nachher besser geht, kann ich auf dem breiten Weg mit Gottes Hilfe auch etwas bewirken. Die Feuerwehrmänner, die sind im Depot gsi, vielleicht daheim, vielleicht im Büro, vielleicht sind es Freiwillige, vielleicht sind es Berufler, ich weiß es nicht. Aber die mussten sich auf den breiten Weg begeben. Aber weil sie erholt sind, weil sie sich auseinandergesetzt haben, weil sie sich haben können aufdanken, weil sie Wissen mitbringen, können sie da etwas ausrichten, wo alle anderen Menschen nichts ausrichten können. Und genau so sind wir vielleicht auch die Feuerwehrleute, die können ausrücken auf den breiten Weg und die gute Botschaft verbreiten. Obwohl wir selber eigentlich auf dem schmalen, auf dem schönen Weg bleiben. Amen.